Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region.
Herr Wirth, als Sie im Kindergarten waren, wurde bei Ihnen eine erbliche Augenkrankheit diagnostiziert, die Ihr Sichtfeld immer weiter einschränkte, bis Sie mit 28 Jahren ganz Ihr Augenlicht verloren haben. Sie haben nun in Ihrem Buch Antworten auf Fragen festgehalten, die Sie schon das ganze Leben lang begleiten. Zum Beispiel, wie Sie mit dieser physischen Begrenztheit auf dieser Ebene umgehen. Gibt es dabei Fragen, die für Sie noch offen sind?
Das ist eine gute Frage. Ja, also Sie haben richtig gesagt, es ist eine Erbkrankheit und das finde ich schon nochmal einen besonderen Punkt, darüber nachzudenken. Also eine Krankheit, die nicht im Laufe meines Lebens mich erst erreicht hat, das ist kein Unfall gewesen, keine Verletzung, sondern etwas, was mir mitgegeben wurde, letztlich auf meinem Lebensweg. Und die große offene Frage, die ich habe an die Gesellschaft so ist, wie gehen wir dauerhaft mit solchen Behinderungen um, die eben auch gerade durch Erbkrankheiten entstehen? Ja? Also diese ganze Frage nach der vorgeburtlichen Diagnostik, die ja eine immer größere Rolle spielt für Frauen, die schwanger sind, für Eltern, die ein Kind erwarten, und da so zu gucken, was heißt das? Ja? Wenn ich also dann sowas feststelle, dass da eine Erbkrankheit vorliegt, wie gehe ich um damit? Wie entscheide ich? Entscheide ich mich für das Leben, was ich auf jeden Fall befürworte, das ist so ein Ansatz meines Buches, so sich immer für das Leben zu entscheiden, oder entscheide ich mich dagegen? Das ist letztlich eine große offene Frage, wo man auf vielen Ebenen Antworten suchen muss, in der Medizin, in der Politik, auch in der Pädagogik.
Gerade mit Bezug auf die Pädagogik, was sind da Ihre Gedanken zum Schulsystem? Wenn Kinder mit Behinderung auf eine andere Schule geschickt werden, dann wird manchmal kritisiert, das sei Segregation. Wie sehen Sie das?
Also ich bin ja die ersten 6 Jahre meiner Schulzeit in eine ganz normale Regelschule gegangen, 4 Grundschule. Damals gab es noch die Orientierungsstufe, 5., 6. Klasse. Und das war dann auch so die Zeit, wo es eben immer schlechter wurde mit meinem Sehen. Ich konnte auf einmal nicht mehr die Bilder an der Tafel erkennen und so. Ne? Also es wurde immer schwieriger, dass ich auch im Unterricht immer schlechter mitkam und immer schon eigentlich anderes Lernmaterial brauchte, was mir aber da nicht zur Verfügung gestellt werden konnte. Und für mich war das eine große Offenbarung, dann auf eine Blindenschule gehen zu können. Ich bin dann mit 13 Jahren zu Hause ausgezogen und bin dann nach Hannover gezogen, an das dortige Landesbildungszentrum für Blinde. Ja, und habe halt da gemerkt, was es alles gibt für Hilfsmittel, für Hilfen, für Menschen, die sich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse Blinder und Sehbehinderter eingestellt haben. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und auch ganz viel Selbstbewusstsein entwickelt und gemerkt, was ich alles so kann, ja. Und habe dann ja auch auf einer Blindenschule mein Abitur gemacht in Marburg an der Lahn und war dann gut vorbereitet für das Leben und das für das Leben unter Sehenden so, und bin da dann ja auch konsequent gegangen. Erstmal habe ich dann Biologie studiert in Braunschweig an der TU und später nochmal Theologie, also in Umfeldern, wo ich weitestgehend der einzige, ich sag mal, Schwerbehinderte war, ne. Aber für mich waren diese Zeiten an den Sonderschulen oder Förderschulen, wie man ja heute besser sagt, ganz, ganz wichtige Zeiten, weil ich sie nicht erlebt habe als Zeiten, wo ich irgendwie aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurde oder ausgeschlossen wurde, sondern ganz im Gegenteil, wo wir aus diesen Orten heraus ganz bewusst immer wieder die Verbindung gesucht haben zur Gesellschaft, zum gesellschaftlichen Leben, aber eben in einer Weise, die mir entsprach, so Schritt für Schritt. Wir haben also auch dafür gesorgt, dass wir Chöre hatten mit Sehenden, dass wir viel Sport zusammen hatten mit Sehenden, Judo zum Beispiel oder Rudern oder so, ne? Aber es gab halt immer dort Pädagoginnen und Pädagogen, die uns gut im Blick behalten haben, und das war einfach sehr, sehr wertvoll für mich.
Sie schreiben über Herausforderungen, die sich durch Ihre Behinderung ergeben. Zugleich sei Ihre Blindheit aber auch ein Geschenk, eine Gnade. Was meinen Sie damit?
Ja, genau. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was viele auch irritieren wird, so, weil man denkt, ja, wenn man behindert ist und blind ist, ist es doch nicht gut. Nein, es ist ja auch nicht gut, ja. Also ich wünsche mir auch manchmal, sehen zu können, und dennoch kann ich dem was abgewinnen. Ich glaube, so wie ich geworden bin, mit meiner Art zuzuhören, mit meiner Art auf Menschen zuzugehen, mit meiner Art Menschen zu begleiten, das ist bei mir etwas, was eben durch meine Blindheit entstanden ist. Ich bin, glaube ich, besonders sensibel geworden durch diese Behinderung, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was vielleicht nicht nur Blinde so beschreiben können, sondern auch Menschen mit anderen Behinderungen. Jedenfalls wünsche ich mir das, ja. Wir haben verschiedene Zugänge zur Welt, und diese Zugänge, die gilt es wahrzunehmen und auch davon zu erzählen. Und vielleicht können dann sogar andere Menschen davon profitieren. Ich bin ja Seelsorger, mache also auch viel Seelsorge in Lebenskrisen. Und wenn Menschen hier in mein Büro kommen, was sehr übersichtlich gestaltet ist, ja, weil ich natürlich immer nur die Dinge um mich herum habe, die ich auch beherrschen kann, die mich auch nicht in meiner Bewegungsfreiheit einschränken. Es ist sehr übersichtlich hier. Und das ist etwas, was viele Menschen auch gebrauchen können. Also die halt dabei sind, so eine Ordnung für ihr Leben zu suchen. Und ich sage immer, eine äußere Ordnung bewirkt eine innere Ordnung. Und ich bin halt ein Mensch, der als Blinder ganz klar auf eine gute äußere Ordnung angewiesen ist. Und mir darf nichts rumstehen so, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen auch helfen kann.
Sie thematisieren den Umgang mit der eigenen Begrenztheit. Sollte das nicht ein Thema für alle Menschen sein, mit dem Sie nun mal durch Ihre Lebenserfahrung mehr umgegangen sind? Und wie kann man sich seiner eigenen Begrenztheit bewusster werden?
Immer im Miteinander mit anderen Menschen. Also was ich selber auch gemerkt habe, ich habe natürlich als Blinder besondere Bedürfnisse, eben zum Beispiel in der Einrichtung meiner Wohnung. Und wenn ich da mit anderen Menschen zusammenwohne, in der Familie, mit Kindern, wie auch immer, dann müssen sich natürlich die anderen Menschen auch ein Stück weit darauf einstellen. Und das ist etwas, wo ich selber die Erfahrung gemacht habe, das kann andere Menschen eben auch überfordern. So. Also, dass am Ende nur meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen und die Bedürfnisse der anderen eben nicht. Und da muss man halt gut gucken, wie geht das? Wie kann man sich eine Wohnung einrichten oder wenn man den Bogen weiter spannt, wie kann ein Arbeitsplatz eingerichtet werden, ja, dass eben auch Menschen mit Behinderungen dort gut sein können, gut arbeiten können, aber eben nicht das Umfeld überfordern. Das ist auf jeden Fall eine bleibende Aufgabe.
Wo liegen aus Ihrer Sicht Vorteile, die Sie aufgrund des Verlustes einer Sinneswahrnehmung gegenüber sehenden Menschen haben?
Ich mache mir keine Eindrücke vom Aussehen oder so. Also ich glaube, dass viele Menschen schon beurteilen aufgrund dessen, was sie sehen. Wie ein Mensch gekleidet ist, wie er sich gibt, was er für eine Haltung gerade hat oder so. Und das sind so Dinge, die fallen bei mir völlig runter. Also das ist für mich nicht wichtig, sondern ich setze mich mit den Menschen in einen Raum und spreche einfach mit ihnen und höre sie an. Und diese ganzen äußeren Dinge, die ein Sehender ja auch sieht, die auch eine Rolle spielen in der Kommunikation, die spielen bei mir halt keine Rolle. Und ich glaube, dass sich da manche Menschen, gerade bei mir als Seelsorger, auch wohlfühlen, weil sie wissen, das ist jetzt hier nicht wichtig. Ja? Oder manche Menschen, die halt auch sehr traurig sind und dann auch weinen müssen, so in solchen Gesprächen oder so, und das ja auch oft nicht so gerne zeigen können oder wollen. Und bei mir ist das irgendwie nochmal anders möglich. Das ist so eine Rückmeldung, die ich von manchen bekomme. Und ich glaube, da kann ich wirklich meine Behinderung einfach gut segensreich einsetzen.
Ihr Buch ist stark autobiografisch geprägt. Zugleich waren aber auch Grenzüberschreitungen ein Anlass für das Buch. Zum Beispiel übergriffiges sexuelles Verhalten von vielen Kirchenvertretern. Das ist weltweit aufgetreten, auch zahlreich in Deutschland und wie wir im Vorgespräch geklärt haben, auch in dieser Region. Wo liegt dabei beim Thema Grenzen die Verbindung zu diesem Buch und was wünschen Sie sich bei diesem Thema?
Genau, es ist auch wieder die Sensibilität. Also herauszufinden, was braucht ein Mensch oder gerade ein junger Mensch, um gut groß zu werden, um gut wachsen zu können. Und da mit diesen Menschen gut im Gespräch zu bleiben und nicht eine bestimmte Rolle oder eine Funktion zu nutzen, um Macht auszuüben, um letztlich oben zu sein, um bestimmen zu können, um Dinge mir auch zu nehmen, die mir einfach nicht zustehen, wie es zum Beispiel in diesen ganzen wirklich tragischen Fällen vom sexuellen Missbrauch, nicht nur in der Kirche, aber eben auch in der Kirche passiert ist. Und mir geht es eben darum, so die eigenen Grenzen zu erkennen und mit denen auch dann gut umzugehen, so dass ich nicht zu einer Gefahr werde für meine Mitmenschen. Und auf diesem Weg kann ich nur mit anderen sein. Und wenn ich eben besondere Verantwortung habe, ob das jetzt als Geistlicher ist oder als Pädagoge oder als was auch immer, Sportlehrer, Musiklehrer, muss ich eben ein gutes Gespür für diese Grenzen bekommen. Und ich finde, das sollte auch einen immer größeren Stellenwert haben, auch in der Ausbildung von Menschen, die eben für andere Menschen Verantwortung übernehmen oder für sie eben ja da sein sollen, in welchen Bereichen auch immer, ob das in der Pflege ist oder in der Bildung, in der Erziehung, wo auch immer.
Zum Abschluss, Sie wollen im Herbst auf Lesereise gehen. Wo soll diese stattfinden, falls es denn zu diesen Zeiten dann schon wieder möglich ist?
Genau, das ist nur ganz am Anfang. Also da bin ich gerade am Überlegen, auch mit unserem Pressereferenten hier von der katholischen Kirche, mit dem Herrn Bröhrmann, dass wir einfach mal eine Autorenlesung veranstalten, um eben ja genau diese Themen zu besprechen, was gerade hier im Interview gemacht haben, um Anlass zu geben, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Nur ist das bei mir so eine Sache, wie mache ich Autorenlesungen? Ich bin ja selber nicht so der, der so gut lesen kann. Ich müsste mir also als in Blindschrift wieder übertragen. Das mache ich schon auch. Also ich lese auch in Gottesdiensten viel vor und verkündige die frohe Botschaft und so. Aber so längere Abschnitte zu lesen, das fällt mir schwer. Und da überlege ich mir halt gerade, jemanden zu finden, der für mich eine wunderbare Stimme hat, der dann für mich liest und ich dann derjenige bin, der dann eben die Fragen aus dem Auditorium, aus dem Publikum dann beantwortet. Wir überlegen das für Göttingen, aber wo genau und wann genau, das werden wir dann bei Zeiten dann veröffentlichen.